ARD.
Aber in diesem Fall ist es auch so, dass Differenzierung ganz schnell zu Relativierung führen kann.
Es ist ja so krass unverschämt, gut integrierten Muslimen in Deutschland gegenüber, dass die jetzt plötzlich alle wieder in einen Topf geworfen werden.
Also soziale Medien finde ich krass momentan. Also wirklich krass, was da abgeht.
Das ist einfach so abgelegt unter, ja, Lindner macht Lindner-Sachen. Und das hat gar keinen Ernst zu, das darf man gar nicht ernst nehmen, was da passiert.
Wir sind abgeschwoffen. Ich finde, das sollte man etablieren. Wir sind abgeschwoffen.
Extra 3. Bosettis Woche.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr, Ihnen die Tagesthemen präsentieren zu können.
Und darüber freuen wir uns auch.
Ja, wenn sich alle freuen, freue ich mich auch. Das war die neue Tagesthemen-Moderatorin Jessie Wellmer, die vor 4 Tagen ihren Dienst angetreten hat. Und ich bin Sarah Bosetti, nicht bei den Tagesthemen, sondern bei Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Und ich darf heute mit einem Mann sprechen. Das passiert ja sonst nie, ich bin ganz aufgeregt. Er ist mir aus Bayern zugeschaltet, wurde mir gesagt. Aber ihr kennt ihn vermutlich nicht aus Bayern, sondern aus eurem Fernseher oder von YouTube. Philipp Walulis ist heute da, hallo.
Ja, grüß Gott aus München, Freimann. Das wollte ich immer schon mal sagen, das ist total lustig, weil ich sitze hier beim Bayerischen Rundfunk in so einem Studio und das wirkt jetzt so ganz offiziell wie eine wichtige Schalte, also wie ein Tagesthemenschalte oder so. Und das fühlt sich total gut an. Allerdings, ich sitze in Freimann, also bisher war der Bayerische Rundfunk ja in München im Zentrum, aber jetzt langsam, man verlegt sich nach außen, hier ist das Gelände günstiger, es muss neu gebaut werden. Und deswegen sitze ich jetzt hier so in der Pampas zwischen Bäumen, Isar und Achtung, hier laufen Biber rum, Warnschildern. Also eine sehr schöne Atmosphäre.
Okay, ich muss da kurz einhaken. Was heißt, es fühlt sich an, als sei das eine wichtige Schalte? Was möchtest du damit sagen, Philipp?
Es ist natürlich eine sehr wichtige Schalte, die geradezu notwendig ist hier aus Bayern, liebe Sarah. Denn ich habe noch eine Korrektur. Vor ein paar Folgen hast du, glaube ich, mit Susanne Stichler geredet und da habt ihr einen O-Ton, also einen Ausschnitt von Uli Hoeneß gehabt und da hat er über Zucker wird uns verboten, bla bla gelästert. Und dann habt ihr euch gewundert, was da so klappert, ob der heimlich in einem Restaurant gefilmt wurde. Und das war es nicht, das war eine bayerische Rundfunksendung, das war der Sonntagsstammtisch. Und die ist einfach grandios, weil die ist Bayern so in einer Nutshell. Das ist ein Fernsehstudio, was aussieht wie ein Wirtshaus. Und da reden die dann am Stammtisch und dahinter sitzen Leute, weil ist ja ein Wirtshaus. Aber die müssen dann total leise sein und essen und trinken sehr leise. Und das sieht super lustig aus, wie sie versuchen, bloß nicht da irgendwie Lärm zu machen. Aber das Geklapper kam dann von denen.
Ah, ich verstehe. Ich dachte jetzt, das wären die Biber gewesen. Was ich schöner gefunden hätte, muss ich zugeben.
Ja, die nagen nur, dann fällt jetzt hier, glaube ich, so ein Baum auf den Sendemast. Also wenn ich zwischendrin hier wegbreche, dann war das der Biber. Aber dafür hat er ja hier viel Platz.
Ja, naja, vielleicht waren sie alle so ein bisschen verschämt, die Leute jetzt, die versucht haben, leise zu sein, weil es ja tatsächlich um Zucker ging und sie alle dachten, oh verdammt, ich habe gerade Zucker in meinen Kaffee getan und das ist Kuchen, den ich da esse, wer weiß. Ja, also du sitzt in München zwischen den Bibern, das finde ich ein schönes Bild, das werde ich jetzt, während wir miteinander sprechen, auf jeden Fall in meinem Kopf behalten. Das macht mich sehr glücklich. Und es ist auch ganz gut, etwas zu haben, was für uns alle, weil ich möchte dieses Bild mit euch teilen. Ihr könnt euch auch an diesem Bild festhalten, weil es, ich weiß nicht so richtig, ob es eine fröhliche oder eine traurige Folge wird. Es war ganz spannend. Wir hatten eine interessante redaktionelle Vorbesprechung für diese Folge. Also es gibt ja immer so eine Besprechung vorher, ne? Da rede ich einmal so mit der Redaktion über die Themen, die ich gerne besprechen möchte. Und meist ist das recht einfach, ne? Ich sag dann, darüber würde ich gerne reden und dann sagen die Redakteure, ah ja, okay, mach mal. Aber diesmal habe ich so die Themen aufgezählt und am Ende der Liste haben alle geweint.
Zunächst mal. So ging es mir auch. Also ich habe die Mail bekommen mit, hey, darüber reden wir. Und dann habe ich erstmal gedacht, oh Scheiße.
Ja, es ging mir beim Schreiben ähnlich. Ja, so ist es und so wird es auch. Ich möchte das auch gar nicht verhindern. Es ist ja mein perfider, geheimer Wunsch, die Menschen unglücklich zu machen. Nein, das stimmt nicht. Aber natürlich zunächst mal Israel und Palästina, ist es da, hast du da den Drang, dich zu positionieren? Das ist jetzt die Gelegenheit, irgendwas ganz Falsches rauszuhauen, über das sich dann alle fürchterlich aufregen können?
Ja, lass uns doch mal dieses große Pulverfass aufmachen und gucken, was dann passiert, wie wir aus dieser Sendung jetzt hier wieder dann rauskommen. Nein, ich habe natürlich in diesem Kontext mir immer gedacht, ich bin ja kein Experte und ich möchte natürlich Experten zu dieser Sache hören. Aber ich muss mir ja auch eine Meinung bilden und sozusagen das, womit ich eigentlich dienen kann, ist jetzt nicht so die globale Lösung, wie, weiß nicht, irgendwelche Leute bei X, die bis vor kurzem Corona-Fachmann waren und jetzt plötzlich wissen, wie sie den Nahostkonflikt lösen, aber ich kann sozusagen irgendwie, ja, dich und...
Du hast Ukraine übersprungen.
Oh Gott, ja, das auch.
Sie sind von Corona nicht direkt zum Nahostkonflikt übergegangen, sie haben einen Abstecher über Russland und die Ukraine gemacht, aber ja,
das stimmt, sprich weiter. Die sind viel gefragt, diese Leute, ja, da muss man sich natürlich zu äußern. Aber ich kann sozusagen eigentlich nur so meinen Recherchestand darlegen und wie ich versuche, wie ich so feststelle, oh Gott, ich weiß ja, je mehr ich irgendwie lese, umso mehr weiß ich, denke ich, oh, ich weiß ja eigentlich gar nichts und versuche immer mehr zu lesen und das sozusagen meine Meinung könnte, kann ich kundtun dahin, aber ich kann keine globalen Lösungen bieten, die dann mit einer UNO-Resolution wahrscheinlich ähnlich übernommen werden würden. Und so, und dann wollen wir jetzt die Schuldfrage klären, oder? War es Israel oder
also, Palästina? Nee, ich dachte tatsächlich, dass das jetzt mündet in der perfekt ausformulierten Lösung, also nicht Lösung, sondern Meinung, die du dir jetzt gebildet hast. Ich war ganz gespannt, was es jetzt ist.
Ach so, okay. Ja, also ich habe jetzt natürlich nicht also meine Meinung ist tatsächlich als erstes mal, oh mein Gott, ist das alles polarisiert. Und vor allem die sozialen Medien, ob das jetzt so eine gute Idee ist, also es ist ja egal, sobald man einmal sagt, oh, die Opfer in Israel bei dem Massaker, das war ja schlimm, dann heißt es wieder, oh, du bist ja gegen Palästina. Dann sagt man, ja, aber die armen Palästinenser, die dort gestorben sind, heißt wieder, oh, Antisemit und so weiter. Also dass man nach verkürzten Aussagen immer gefragt wird und die dann sofort eine krasse Reaktion triggern. Also gerade dieses Verkürzen auf Schlagzeilen finde ich gerade in diesem Kontext super schwierig, was natürlich passieren muss, weil so funktioniert Social Media und so funktionieren teilweise eben auch die Medien. Aber eben wenn dann so etwas dasteht, wie das palästinensische Gesundheitsministerium sagt so und so viele Tote und das dann einem nicht so richtig immer der Kontext geliefert wird und man sagt, ach ja, guck mal, da sitzen ja aber Leute von der Hamas drin. Naja, was werden die sich wohl denken? Und dann auf der anderen Seite hast du Israel, das es aus irgendeinem Grund auch toll findet, Bilder davon zu zeigen, wie sie das Wohnhaus des Vize von Hamas gesprengt haben, wo man sich auch fragt, was ist denn das für ein Dickmove? Also von Leuten, die Wohnhäuser sprengen und das darauf dann stolz sein. Und dann bin ich sowieso jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es total wichtig ist, zu differenzieren und dass man jetzt nicht einfach sagen kann, die Palästinenser, sondern da scheint ja die Hamas-Führung und die Palästinenser, da scheint ja durchaus ein Unterschied zu sein. Und auch da finde ich es jetzt dann schwierig, also soll ich mich jetzt in viele Jahre Geschichte einlesen, bis ich das alles durchdrungen habe, dann bin ich dann eher schon so oberflächlich. Dann höre ich dann ein Interview von dem Hamas-Chef, wo er gefragt wird, ja, ihr habt ja nur Tunnel gebaut. Und dann meint er, ja, der Schuss der Zivilbevölkerung, die Bunker, das ist die Aufgabe nicht von Ihnen, sondern UNO oder was weiß ich. Und da denke ich mir, was ist denn das für ein Mensch, der wirklich so fanatisch, haha, Überraschung ist, mit dem Israel ausrotten, dass er die eigene Zivilbevölkerung sich nicht um die kümmert. Und da habe ich dann schon gedacht, das ist ja wirklich auf dem Arschlochometer eine ganz neue Stufe.
Ich finde zwei Dinge. Ich finde es einmal tatsächlich ziemlich egozentrisch von uns, dass wir uns sehr viel mehr mit unserer hiesigen Debatte beschäftigen, so wichtig sie auch sein mag, als mit dem tatsächlichen Leid. Also ich finde, wir zerfasern uns. Es ist ein großes Wir, das ich da gerade wieder benutze, ne? Aber es ist so. Und das andere ist, es ist tatsächlich eine schwierige Aufgabe. Ich finde, das kann man ruhig mal anerkennen, dass es eine schwierige Aufgabe ist, weil bei eigentlich jedem einzelnen Problem, das es oder politischen, gesellschaftlichen Problem, das es so auf der Welt gibt, Differenzierung immer richtig ist. Und so ist es in diesem Fall natürlich auch. Aber in diesem Fall ist es auch so, dass Differenzierung ganz schnell zu Relativierung führen kann. Mhm. Und wir dann nun mal in Deutschland nicht in einer neutralen Beobachtungsposition sind, ne? Und die dürfen wir auch nicht für uns vereinnahmen. Und ich wundere mich, also ich finde das alles, ich bin auch komplett überwältigt von der Schrecklichkeit des Ganzen. Was ist tatsächlich, ich weiß, es ist so ein bisschen luschig von mir, ne? Aber es macht es schwierig für mich, das mit so einer kühlen Distanz zu betrachten, weil ich es wirklich gar nicht kann. Also ich finde es ganz schwierig, es analytisch zu betrachten, weil ich es so schrecklich finde. Aber wir sind nicht in der neutralen Beobachtungsposition. Wir dürfen Dinge nicht, aus guten Gründen. Und mich wundert ehrlich gesagt nicht besonders, dass das nur so mittelgut gelingt. Vielleicht
Warum,
nicht allen,
glaubst
aber
du,
vielen.
Ist das? Ja.
Naja, ich meine, also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ein bisschen blöd gesagt, so eine Gesellschaft, die es nicht mal schafft, vernünftig über ein technologisches Wunder wie die Wärmepumpe zu sprechen und darüber rational Vor- und Nachteile abzuwägen, da wundert es mich nicht besonders, dass die nicht, ich weiß nicht, in der Lage ist, aber zumindest nicht willens ist, auch zum Teil eine Komplexität, wie sie dieses moralische Dilemma, in dem wir uns da befinden, nun mal gebietet, sich dem anzunehmen, weißt du? Also ich bin nicht so, ja nee, sag mal.
Ja, aber glaubst du oder kriegst du diesen Eindruck eher aus den sozialen Medien oder aus jetzt Diskussionen, die vielleicht im Fernsehen stattfinden? Weil da habe ich dann eher schon den Eindruck, dass man sich dann doch eher diesem Dilemma schon besser nähert und es eben nicht so verkürzt dann alles darstellt, sondern und tatsächlich auch miteinander redet und feststellt, was man da für Probleme hat.
Also grundsätzlich machen wir natürlich einen Fehler sowieso, wenn wir über Differenzierung sprechen und zugleich über die Debatte allgemein, weil es sind ja viele Einzeldebatten, die geführt werden und natürlich, ne, du hast völlig recht, die werden auf unterschiedlichem Niveau und in unterschiedlicher Tiefe und mit unterschiedlichem Maß an Vernunft geführt und es ist auch nicht so, als hätte ich jetzt jede einzelne davon verfolgt. Also ich kann natürlich nicht über jede einzelne Debatte sagen. Es ist ja mehr so ein Gesamteindruck, den man hat. Was ich tatsächlich, also soziale Medien finde ich krass momentan, also wirklich krass, was da abgeht. Ich meine, wir haben in den vergangenen Jahren einige sich ungesund zuspitzende Debatten erlebt, aber das, was da gerade abgeht, ist, glaube ich, explosiver als tatsächlich die alles andere, was ich jetzt so wahrgenommen habe. Was mich fast noch mehr stört, ist, dass tatsächlich auch Menschen, die in der Politik sind, die öffentlich sind, die Reichweite haben, die eventuell sogar Macht haben, dass da dann so Debatten instrumentalisiert werden. Also Friedrich Merz zum Beispiel.
Oh,
Friedrich Merz hat es tatsächlich geschafft. Er hat in einem Interview, da wurde er gefragt, ob Deutschland Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen sollte. Und er hat gesagt, nein, sollte es Flüchtlinge geben, dann sind diese zunächst einmal ein Thema für die Nachbarstaaten. Deutschland kann nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben genug antisemitische junge Männer im Land. Und das finde ich ganz toll, rhetorisch vor allem, oder?
Also diese Rhetorik. Du meinst, wie er den Bogen spannt, wie schnell er dann gleich wieder bei seinen Problemen ist? Oder?
Ja, das auch. Aber was ich vor allem meine ist, er sagt ja nicht, alle Leute, also er sagt nicht irgendwie, alle Palästinenser sind Antisemiten, weil dann, wenn er diesen Satz sagen würde, dann könnte man widersprechen, ne? Dann könnte man sagen, was? Nein, natürlich sind die nicht alle Antisemiten, was sagst du denn da? Aber das macht er nicht, sondern er stellt das quasi nur noch so beiläufig als Prämisse für seinen, wir nehmen keine Flüchtlinge von da auf. Das heißt, er setzt das einfach. Ne? Er setzt das einfach, er stellt sie komplett unter Generalverdacht. Und setzt das als Prämisse für die nächste These, nämlich hier, ich stelle auch einfach mal Teile unseres Asylrechts in Frage. Und dann, ich meine, es ist ja kein unübliches Mittel, leider, in der Politik, ne, dass man dann irgendwie davon ausgeht, dass die Leute sich dann so sehr in der Debatte über die zweite Aussage verlieren, nämlich hier, wir können doch nicht einfach Asylrecht und so, in Frage stellen, dass vergessen wird, dass schon die Prämisse eigentlich in Frage gestellt werden sollte. So, und das finde ich, eines der Hauptprobleme. Und das, ne, also das dann plötzlich einfach, weil es politisch nützlich sein könnte, Debatten vermischt werden. Und das ist übrigens, wo wir jetzt sowieso zum nächsten traurigen Thema einen fließenden Übergang leider finden können. Es ist ja auch ein Thema, das momentan ganz, ganz groß ist.
Wir sorgen dafür, dass Menschen ohne Bleiberecht schneller unser Land verlassen. Wir sehen ein Bündel restriktiver Maßnahmen für mehr und schnellere Rückführungen vor.
Das war die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Was sagst du dazu? Was sagst du zur Migrationsdebatte, wo wir bei Differenzierung sind? Was sagst du über die komplette Migrationsdebatte?
Genau, da wäre jetzt auch hier gleich meine erste Antwort gewesen. Es muss doch zum Teufel differenziert werden, weil man kann nicht einfach nur sagen, die Muslime. Das ist ja, so krass unverschämt gut integrierten Muslimen in Deutschland gegenüber, dass die jetzt plötzlich alle wieder in einen Topf geworfen werden. Und nur weil sozusagen wir es über Jahre versäumt haben, die Integration in gescheite Bahnen zu lenken und schauen, dass das wirklich funktioniert. Und jetzt kriegen die alle plötzlich wieder pauschal etwas ab. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt oder ganz froh, dass bei den Grünen sich so ein bisschen was bewegt. Ich meine, Herr Kretschmann und Frau Lang haben jetzt gerade erst vor kurzem einen Brief geschrieben. Also in der Hoffnung, dass tatsächlich durch die auch wieder Differenzierung in diese Diskussion hineinkommt und es nicht einfach nur immer das Kopftuchmädchen ist oder bei Herrn Merz die Paschas, sondern dass man da tatsächlich unterscheidet. Weil klar, es ist vollkommen uncool, um das mal so zu sagen, mit einer islamischen Staatfahne in Deutschland herumzulaufen. Aber sich zu integrieren und einen eben zu arbeiten, das ist ja cool. Und warum müssen jetzt plötzlich alle wieder dann eben die gleichen Vorurteile abbekommen? Also da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird und wie weit die Grünen dort hineinwirken. Gerade jetzt habe ich wieder gelesen, Jens Spahn bietet dann Herrn Scholz an, wenn dann wirklich abgestimmt wird über solche Fragen, dass er den Fraktionszwang aufheben soll. Das ist ja auch wieder so ein vergiftetes Angebot. Also wird spannend, würde ich sagen.
Ja, genau. Er möchte Abstimmungen über Migration notfalls ohne die Grünen machen. Das fand ich auch ganz spannend. Das ist natürlich auch wieder einfach so ein politischer Schachzug, ne, um irgendwie die Ampelregierung als nicht handlungsfähig darzustellen. Ich finde tatsächlich diesen Bogen, der da geschlagen wird, vom Antisemitismus zur Muslimfeindlichkeit wahnsinnig gefährlich. Vor allen Dingen, also nicht nur, weil das ja auch wieder Opfer fordert. Also das finde ich eben auch schwierig in dieser Debatte. Wir haben als Deutschland eine in keinster Weise irgendwie wieder gutzumachende Schuld gegenüber allen Jüdinnen und Juden, auf jeden Fall. Und, ich sage bewusst nicht aber, sondern und, das darf nicht bedeuten, dass deswegen jetzt zum Beispiel Muslimfeindlichkeit geschürt wird. Und dass überhaupt das ein Entweder-Oder sein soll, ist ja komplett absurd. Es ist einfach komplett absurd. Und ich finde, das ist das eine. Es fordert eben wieder neue Opfer. Das andere ist aber, dass es uns Deutsche, ist auch wieder ganz schwierig, weil ich damit natürlich so auch sofort die Muslime, die in Deutschland leben, sozusagen aus diesem uns ausklammere, was ich gar nicht tun sollte, weil die ja Teil unserer Gesellschaft sind. Ne? Ja. Und ich spreche jetzt aber wirklich von dem nicht-muslimischen uns in dem Fall, wäscht es dann sozusagen rein. Also indem man plötzlich so tut und das verfängt in einem Maß, das ich erschreckend finde, in dem man plötzlich so tut, als sei Antisemitismus ein rein importiertes Problem. Also dieses importiert ist auch schon wieder ein absurdes Wort, ne? Aber natürlich gibt es Antisemitismus unter Zugewanderten. Natürlich gibt es den. Und das ist ja auch ein Problem, dem man sich gesellschaftlich und politisch annehmen sollte. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt dadurch passiert, dass man Teile des Asylrechts in Frage stellt, sondern ne, alle Zahlen, die es irgendwie dazu gibt, die sind ungenau umstritten. So, es gibt Zahlen, die sagen, dass der allergrößte Teil, ich glaube, es sind 95% oder so, von rechts kommen an antisemitischen Straftaten. Es gibt aber auch irgendwie Zahlen, in den Opfer von antisemitischen gewalttätigen Übergriffen befragt werden und sagen irgendwie, sie sind zu 80% von Muslimen angegriffen worden. Das sind aber, die Zahlen sind auch umstritten, weil das letztlich irgendwie nur 16 Leute waren, von denen 13 das gesagt haben, die aber auch wieder in ihren Aussagen in sich selbst widersprüchlich waren. Also komplett, im Grunde gibt es keine Zahlen, denen du wirklich trauen kannst, was das angeht. Aber ich glaube, eine Sache, auf die man sich mit ein bisschen Vernunft vielleicht einigen könnte, ist, dass es eben, dass es nicht nur das eine oder nur das andere ist. Und ich finde es so, also gerade wenn wir über die Schuld und die Verantwortung Deutschlands sprechen, finde ich es so billig und so eklig, wenn man den Antisemitismus dann plötzlich nur den vermeintlich anderen zuschiebt. Weißt du? So, entschuldige, jetzt du.
Ja, definitiv. Und das ist natürlich wahrscheinlich ein willkommener Vorwand von Leuten, die generell keinen Bock auf Muslime haben, dass natürlich dann jetzt plötzlich super dankbar für sie ist, die alle als islamistisch abzustempeln, denn dann fühlt man sich ja plötzlich wieder eben auf der besseren Seite. Ja. Und nochmal was, wo du gesagt hast, was die Zahlen angeht und dass die Studien da nicht sicher sind. Ja, das wäre mir tendenziell egal, solange man einfach jede antisemitische Straftat auch verfolgt. Und da ist es mir wurscht, von wem die kommt. Die kann aus Lausitz kommen oder die kann eben aus Berlin-Neukölln kommen. Und ich finde eben auch teilweise vielleicht die Durchsetzung könnte da noch etwas verbessert werden, würde ich mal sagen.
Ja, das wäre vor allen Dingen eine Fokussierung auf die Betroffenen und eben nicht auf Täter und Täterinnen. Ich weiß nicht, wie da die Geschlechterverhältnisse so sind. Das stimmt. Das stimmt. Das, was wir gerade schon kurz angesprochen haben, ne, mit Jens Spahn, der jetzt irgendwie wieder versucht, so ein bisschen die Handlungsfähigkeit der Ampel in Frage zu stellen, das passt tatsächlich ganz schön zu unserem nächsten Thema, nämlich dem hier.
Cringe der Woche.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Auf Wiedersehen.
Das war das Ende. Nein, das war nicht das Ende. Das war Christian Lindner. Das habt ihr gehört. Und wahrscheinlich wissen auch alle noch, dass das nicht wirklich eine aktuelle Aussage ist, obwohl das sehr, sehr lustig wäre, ja, wenn das eine aktuelle Aussage von Christian Lindner wäre.
Ich kannte natürlich die Aussage von ihm, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Aber dass er am Schluss auch noch auf Wiedersehen gesagt hat, das ist mir vollkommen untergegangen. Das ist ja die beste, das sollte man immer sagen, nach jeder krassen Aussage. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass bla 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 und dann auf Wiedersehen.
Ja, das ist schön. Das würde jeden Auftritt schöner machen, oder?
Ja.
Es würde auch einfach, ich gehe jetzt mal kurz aufs Klo. Auf Wiedersehen.
Ja, und keine Diskussion auch so. Also ja, das ist dieses, so, das wurde jetzt gesagt, bumm, so ist es, auf Wiedersehen. Und jetzt fliegt ihm dieser Satz natürlich um die Ohren. Das hat er jetzt dieses Problem einfach, dass man natürlich knackige Sätze macht. Und damals ist das ja durch die Medien gegangen und es war toll. Und er wurde ja gefeiert und das weiß ich, wird in seinem Wikipedia, das wird auf seinem Grabstein stehen. Aber jetzt fliegen einem dann halt auch wieder so markige Sätze um die Ohren, weil daran kann sich jeder dran erinnern.
Ja, ja, aber es wäre doch schön, also wir müssen vielleicht kurz noch dazu sagen, dass es was 2017 war, ne, und das in der Situation war, in der er keine Lust auf Jamaika hatte. aber wenn er den heute sagen würde, wie lustig wäre das denn? Naja, jetzt ist es aber so, dass ihm ein paar Leute aus der FDP einen Brief geschrieben haben, also jetzt nicht ihm namentlich, sondern irgendwie der Parteispitze, 26 FDP-Mitglieder. Sie haben einen offenen Brief geschrieben, den haben sie lustigerweise Weckruffreiheit genannt. Das finde ich ganz schön. Und sie kritisieren darin die Parteispitze vor allem für ihr Mitwirken in der Ampelregierung. Was würdest du sagen? FDP raus aus der Ampel und wenn ja, zu wessen Wohl?
Also ich würde erstmal sagen, das ist ja eine ziemlich vertrackte Situation jetzt. Also der Christian Lindner kann ja nicht gewinnen, weil wenn er jetzt tatsächlich diese Ampelkoalition aufkündigt, das ist ja wohl das größte Armutszeugnis, was man jemals haben kann. Also vorher sagt man, oh, ich will nicht regieren, wenn es falsch ist. Dann sagt man so, jetzt haben wir es, jetzt ist es alles richtig und bricht dann wieder ab. Also oder bricht dann halt ab nach 2 Jahren. Da denkt man sich, ja, wirklich, den kann man ja gar, also vielleicht wollen die überhaupt nicht regieren oder wie wollen die denn regieren, wenn sie die absolute Mehrheit haben? Ist das einzig Richtige für sie? Und dann hast du natürlich dieses Problem, was wäre dann? Wären dann Neuwahlen? Das wäre jetzt für die FDP ja wohl das größte Debakel, was sie sich ausdenken könnten. Abgesehen davon, dass es ein super beschissenes Zeichen generell wäre. Und dann die andere Sache, was die Briefschreiber ja auch vorgeschlagen haben, dann mögen doch bitte SPD und CDU eine Koalition eingehen und sozusagen hier ein Deutschland Rettungspakt machen und die 2 Jahre jetzt auch nochmal rumbringen. Was ist denn das für ein Schuldabschieben dann? Also, und weil ich meine, warum fanden FDPler wahrscheinlich das auch nicht schlecht, jetzt in der Ampel zu sein, weil die FDP ja dann doch das Gegengewicht zu und so ein bisschen die Grünen mal einbremst und jetzt geben sie dann auf. Also, das so oder so, finde ich, ist das, glaube ich, alles eine sehr vertrackte Situation. Und dann kommen jetzt noch die Wahlen im nächsten Jahr und ich glaube, da im Osten wird die FDP jetzt auch keinen Blumentopf gewinnen. Also man möchte nicht in Herrn Lindners Schuhen stecken. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dieser Weckruf, ich fand es immer interessant, dass der in den Medien dann so groß und so breit getreten wird. Also gerade eben auch bei, ich habe Welt gesehen, ich gebe es zu, da stand dann unten drunter als Einblendung, FDP-Basis will raus aus der Ampel. Und da frage ich mich auch, das waren ein paar Leute, die das geschrieben haben. Also das ist jetzt nicht so, dass Wolfgang Kubicki mit Alles Schwarze am Brandenburger Tor stand und vor 200.000 Menschen gesagt hat, jetzt ist Schluss mit der Ampel, sondern das waren Leute aus der Kommunal- und Lokalpolitik.
Ja, ja, ich weiß. Also da war jetzt erstmal kein prominenter Name bei, da waren auch keine Bundestagsabgeordneten bei. Aber das muss ja nicht unbedingt, also diese Welt unter Überschrift, wie auch mal, die ist natürlich einfach nicht stimmig. Ich finde es aber deswegen ja nicht weniger interessant, ne? Also weil die FDP ja durchaus vor allen Dingen seit ihrer letzten großen Krise sehr darauf bedacht ist, innerparteilich sich nicht zu sehr zu zerstreiten. Also das ist schon nicht unwichtig, was da passiert.
Ja, das war was, glaube ich, 2009 bis 2013, wo sie mit Schwarz, wo Schwarz-Gelb regiert hat und sie sich dann so zerstritten haben, also das so öffentlich diskutiert haben, dass dann, ja, sie natürlich aus abgestraft wurden und rausgeflogen sind. Klar, insofern ist es natürlich super interessant zu sehen, wie sich bisher alle am Riemen gerissen haben und selbst Wolfgang Kubicki, der ja sonst sehr viele Sachen sagt, hat sich immer am Riemen gerissen und klar, dann ist es schon
aber wobei, das ist halt schon am Riemen reißen bei ja, Wolfgang Kubicki, das ist schon erstaunlich. Ne? Aber weißt du was, ich glaube ich bei dieser, was bei dieser Forderung die Union und SPD, die sollen jetzt irgendwie mal hier in die Regierung gehen, ich glaube, wer da überhaupt gar nicht mitspielen würde, das würden sie natürlich nicht zugeben, aber wer da niemals mitspielen würde, wäre die CDU. Ich glaube ja, ich habe auch vor der letzten Bundestagswahl schon diese Theorie aufgestellt und ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass die gerade gar nicht regieren wollen. Ich glaube, die CDU will gerade nicht regieren. Und das war lustiger oder traurigerweise, war schon bevor die nächsten großen Krisen kamen. Ne? Also es war ja vor dem Ukraine-Krieg und vor jetzt natürlich sowieso. Das heißt, die wussten gar nicht, was so alles auf sie zugekommen wäre. Und trotzdem war meine Theorie, die wollen jetzt 4 Jahre lang nicht. Die lassen jetzt SPD und Grüne und naja, FDP halt irgendwie auch, ne? Aber SPD und Grüne die ganzen unangenehmen Dinge tun, die getan werden müssen. Sowas wie zum Beispiel, dass wir uns endlich mal dem Klimawandel stellen. Und nach 4 Jahren übernehmen sie es wieder, weil die Leute total angepisst sind aufgrund all dieser Dinge, mit denen sie plötzlich konfrontiert wurden und all dieser Einschränkungen, die sie hinnehmen mussten und all diesen Gedanken, die sie sich plötzlich machen mussten. Und dann übernehmen sie wieder. Und ich weiß nicht, also ich will, ne, man wird sehen, ob ich als große Prophetin in die Geschichte eingehen werde, aber ich könnte mir schon, wenn man sich so die aktuellen Umfragewerte so anschaut, könnte mir schon vorstellen, dass genau das passiert. Und ein paar Dinge können sie dann ja beibehalten und ein paar Dinge können sie vielleicht dann sogar wieder zurückdrehen und stehen dann als die großen Heilsbringer da. Aber sie wissen ja auch, also jetzt mal ganz ehrlich, auch die Union weiß ja, dass Dinge in Sachen Klimaschutz passieren müssen. Die sind ja nicht doof. Die wissen das ja. Ich glaube, das ist denen auch völlig egal, ob das passiert oder nicht. Die wollen es nur nicht selber machen, weil sie keine Lust haben, Wählerstimmen abgeben zu müssen dafür. Und dann, das finde ich die, also ich meine, sie haben Armin Laschet, ne, aufgestellt und haben verloren. Surprise. Also das wussten sie vielleicht auch schon vorher. Vielleicht war das alles Taktik. Das ist meine Verschwörungstheorie des Tages.
Oh ja, das ist ein lang, groß angelegter Plan, ist das sozusagen über die letzten Jahre, sie haben jetzt die Blumenvase runtergeschmissen und haben gesagt, oh Gott, jetzt das Aufräumen überlassen wir mal wieder den anderen, dann kriegen die den Ärger ab und wenn dann alles wieder so ungefähr in Ordnung ist, dann kommen wir wieder hinein. Ja. Das ist eine interessante, beeindruckende Theorie, das würde ja auch erklären, warum sie Herrn Friedrich Merz gewählt haben. Also,
ja, wobei, ich meine, mit dem wollen sie dann ja vielleicht wieder, also der Teil passt eigentlich nicht so richtig gut in meine Taktik, weil sie müssen ja dann, also
glaubst du, mit dem würden sie als,
in den nächsten Wahlkampf gehen.
Mit dem würden sie dann als Spitzenkandidat unterwegs sein. Hat der nicht sozusagen in den letzten Jahren gezeigt, dass er da doch absolut doch ein bisschen zu ungelenk, zu ungestüm und immer noch der alte Friedrich Merz ist, um jetzt tatsächlich hier so eine Mehrheit abzugreifen?
Ja, aber das meine ich halt. Ich meine, sie hatten Armin Laschet. Wo ich irgendwie denke, das war ja doch schon fast so eine Ansage und dann war er vielleicht nicht unbeliebt genug, dann haben sie noch gesagt, komm, lach mal in einem wirklich unpassenden Moment so, ne? Und dann haben sie die Wahl verloren, alles nach Plan und dann verstehe ich jetzt nicht, wenn sie tatsächlich wieder, vielleicht wollen sie auch noch 4 Jahre nicht regieren, aber ansonsten würde ich jetzt nicht so richtig verstehen, warum sie Friedrich Merz eventuell ins Rennen schicken würden, weil ich ihn tatsächlich, ungelenk ist ein ganz guter Ausdruck dafür, ich frage manchmal so bei Live-Auftritten das Publikum, ob CDU-Wählerinnen oder Wähler da sind. Es sind tatsächlich nicht so viele, es ist ein bisschen blöd. Ich trete mal vor so linksgrün Versifften auf. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte.
Machst du aber so eine Umfrage, wo man vorher ankreuzen muss und dann gibt es so eine
Statistik? Nein, aber ich frage die Leute von der Bühne aus. Ich frage von der Bühne aus, frage ich. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich mehr, aber manche trauen sich vielleicht auch nicht.
Die schweigen doch, oder? Aber das ist die schweigende Mehrheit.
Ja, genau. Aber es manchmal gibt es, war zum Beispiel auch, als ich in München aufgetreten bin, da war auch jemand von hier sehr stolz von den Freien Wählern da.
Alexander Holt.
Nee, ich weiß nicht, wie der Mann hieß. Es war ein junger Mann, der mir jetzt nicht so richtig schlüssig erklären konnte, warum, aber es war, keine Ahnung, er war bei den Freien Wählern. Also das passiert auch, aber ich wollte eigentlich sagen, ich frage immer mal, ne, ob Leute, die die CDU erstmal ganz gut finden, im Publikum sind, und ein paar sind auch in der Regel da. Und dann versuche ich immer so rauszufinden, was sie denn eigentlich von Friedrich Merz halten, weil ich wirklich, also es braucht ja eine konservative Partei, im besten Fall eine konstruktive. Und ich bin auch nicht sicher, ob Friedrich Merz da jetzt so der CDU so dienlich ist. Also es ist jetzt wirklich gar nicht die Antipathie gegen die Inhalte der CDU, die da aus mir spricht, sondern es ist eher die Sorge um die konservative Partei, die wir nicht zuletzt als, ich sage jetzt das große Wort, Brandmauer gegen rechts ja nun mal brauchen als Gesellschaft, ob er dem Ganzen so dienlich ist mit dem, was er so tut gerade. Aber wir haben uns ein bisschen verlaufen gerade, glaube ich.
Ja, ganz kurz, genau, was sagen denn die Leute, wie finden sie denn dann Friedrich Merz? Verteidigen die ihn dann und sagen, ja, das ist ja vollkommen in Ordnung, dass er nach Sylt mit dem Flugzeug fliegt und sich als Millionär, als gehobener Mittelstand einstuft, das passt schon? Oder sagen sie, endlich mal konservativer?
Nee. Also das ist lustig, weil die Sache mit dem gehobenen Mittelstand, der gehobenen Mittelschicht, die du gerade nennst, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ich finde, er hat ja seitdem, ist er ja durchaus noch destruktiver geworden. in der Regel kommt so ein bisschen so ein verzweifeltes Stöhnen dann nur noch. Ein, zwei Mal kamen Leute, die dann irgendwie, die dann gesagt haben, Lena Baerbock, und dann habe ich erwähnt, dass das ja auch streng genommen gar nicht die Vorsitzende der Grünen ist, aber also es gibt Leute, die einfach die Grünen noch blöder finden als die CDU, und ich glaube deswegen auch CDU wählen, das ist ja auch zum Teil der Wahlkampf. Also wenn man jetzt die CSU sich anschaut, zum Beispiel von Markus Söder, da ist ja der Hauptwahlkampf, guck mal, die Grünen sind doof. Insofern wundert es mich nicht, dass es auch Leute gibt, die aus dem Grund wählen. Aber ich glaube jetzt so von den, ich sage jetzt mal, den vernünftigen Menschen, die irgendwie eine konservative Einstellung haben und deswegen CDU wählen, da ist nach meiner repräsentativen Umfrage von 3 Menschen eher nicht rausgekommen, dass da große Begeisterung für den aktuellen Parteivorsitzenden herrscht. Das habe ich jetzt vorsichtig genug ausgedrückt, hoffentlich. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich letztlich ja nur ein paar Leute gefragt. Ne?
Ja, aber vielleicht können die ja einen Brief schreiben. Dann können die gemeinsam an den CSU-Vorstand. Das macht er bei deinem nächsten Auftritt. Bitte die Leute doch mal einen Brief zu schreiben an Friedrich Merz,
wenn
der CDU-Wähler ist.
Ja, das finde ich ganz gut. Dann steht in der Welt, CDU-Wähler wollen, die gendern ja nicht, alle CDU-Wähler wollen Friedrich Merz weghaben. Was weiß
genau.
Ich.
Genau.
Naja.
Wir sind abgeschweift.
Wir sind abgeschwoffen. Ich weiß immer nicht, wie man es richtig sagt, deswegen sage ich es so. Ich finde, das sollte man etablieren. Wir sind abgeschwoffen. Christian Lindner hat ja jetzt, damit kommen wir sozusagen so ein bisschen thematisch zum Abschluss des heutigen Tages. Christian Lindner hat nämlich, weil er sich dachte, jetzt muss ich mal wieder was sehr Sinnvolles sagen, natürlich auch noch sich einem anderen Thema genähert.
Bundesfinanzminister Lindner hat den für das Jahr 2030 geplanten Kohleausstieg in Frage gestellt. Der FDP-Politiker sagte dem Kölner Stadtanzeiger, solange nicht klar sei, dass Energie bezahlbar und verfügbar ist, müsse man die Träume von einem Ausstieg 2030 beenden. Außerdem sprach sich Lindner für eine intensivere Erdgasförderung in Deutschland aus.
Ja, also wenn ich es richtig rekonstruieren kann, dann ist es einfach so, dass die Grünen die Schuldenbremse in Frage stellen, also kontert Lindner damit, den Kohleausstieg in Frage zu stellen. Zur Abwechslung mal, kann man ja auch einfach nochmal machen. Ich finde die Rhetorik des Ganzen wieder ganz spannend, ne? Also dass er die Träume von einem Ausstieg aus dem Kohlestrom beenden möchte. Also er spricht gar nicht von irgendwelchen politischen Maßnahmen oder Zielen oder Vorhaben, sondern er spricht von Träumen. Finde ich ganz schön.
Meinst du, das Framing ist gleich wieder die, ja, auch die liberalen, die Wunschträume, die ideologischen Träume, die auch in diesem Brief mit drin standen, ne, dass man sich ja auch dagegen gerichtet hat, dass das jetzt so geframed wird von ihm, dass das ja sowieso unnötig war. Und ich glaube, im Koalitionsvertrag stand auch drin, dass man idealerweise 2030 den Ausstieg hat. Und ich denke mal, da hat er jetzt eben so ein Feld gefunden, wo er ein bisschen versuchen kann, wieder seine alte FDP-Klientel zurückzuholen. Und deswegen war ich auch tatsächlich ganz überrascht, als ich darüber nachgedacht habe, als du dieses Thema vorgeschlagen hast, dass mir eingefallen ist, ja, ich habe das gehört und ich habe das einfach so abgelegt unter, ja, ja, Lindner macht Lindner-Sachen. Und das hat gar keinen Ernst zu, das darf man gar nicht ernst nehmen, was da passiert, sondern das ist nur mal so ein kurzes Fähnchen hochhalten für seine Basis. Übrigens, ich versuche hier nochmal dagegen zu steuern und unsere Sachen durchzusetzen. Deswegen war ich dann auch total überrascht, dass dann Leute darauf reagiert haben und ich glaube, der Herr vom BUND dann durchgerechnet hat, dass das natürlich alles Schwachsinn ist, was er da erzählt. Weil das war doch, ist doch wirklich nur ein kurzes Aufbäumen, ein Sympathieheischen von der Basis, oder?
Ja, es wirkt ein bisschen wie eine Beschäftigungstherapie für die Menschen, die politisch nicht mit ihm übereinstimmen, ne? Weil du sagst es, dann muss sich da jemand hinsetzen und das allen nochmal schön vorrechnen. So. Und wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er sich in dem Moment mit Sinnvollerem beschäftigen können. Ich bin auch unsicher, ob die, also wir haben jetzt schon relativ viel über die FDP gesprochen in diesem Podcast allgemein, auch in anderen Folgen. Ich bin einfach unsicher, ob es so eine gute Idee ist, was für einen Kurs die FDP da fährt. Also dieses ein bisschen kindisch-destruktive, das scheint ja auch eher den Wählern und Wählerinnen gar nicht so zu gefallen. Und ich glaube, es ist gar nicht unbedingt das große, oh, die sind nicht genug gegen die Grünen. Also wie sehr kann man denn gegen die Grünen sein innerhalb einer Koalition mit den Grünen? Sondern ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen das Destruktive. Und solange sie das nicht sehen, wird es vielleicht auch nichts ändern.
Aber glaubst du, dass das wirklich also destruktiv ist oder dass sie halt einfach sich immer wieder ihr Logo anschauen und sehen, ach, da steht die Liberalen drunter. Das heißt, wir dürfen nicht von 100% sagen, es muss E-Autos sein, sondern jetzt machen wir halt auch mal mit Wasserstoff. Und am Ende in 4 Jahren stellen wir fest, ja, Wasserstoff war doch eh ein Mist, hat eh nicht funktioniert. Aber sie haben zumindest diese Theologieoffenheit, wollte ich schon sagen, um Gottes Willen, die Technologieoffenheit gepredigt und da sozusagen auf der Nachfrage, wenn am Ende das große von Hans-Dietrich Genscher betriebene Liberalitätsgericht da ist, sagen können, ja, guck mal, aber wir haben zumindest gesagt, dass mit dem Kohleausstieg, dass da muss man auch mal gucken, ob man nicht ein bisschen Gas machen kann und so weiter, dass sie es einfach machen müssen, weil das sozusagen ja bei ihnen drinsteht und sie da nicht einfach mitlaufen können.
Also du meinst, die Partei, die sich auf alle Fahnen, die sie besitzt, Freiheit, Freiheit, Freiheit schreibt, ist eigentlich nur getrieben von etwas, das sie machen muss. Ich weiß nicht, ob es das wirklich ist. Ich bin mir unsicher.
Ja,
aber ich wollte jetzt
so drin ist. Ja. Okay,
ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist immer die große Frage, die sich stellt. Also es ist grundsätzlich, wenn man sich mit Politik und Gesellschaft beschäftigt und wenn man eigene Haltungen dazu entwickelt, wie man grundsätzlich zu Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit steht und aber eben auch zu politischen Herangehensweisen, ne? So, und man hat dann irgendwann eine Meinung, die mehr oder weniger gefestigt ist, dann ist es ja an irgendeinem Punkt. Also das ist ja ein großes Problem im politischen Streit, dass es so schwierig ist zu verstehen, warum Leute es anders sehen können. Ne? Und das passiert mir natürlich auch. Das heißt, ich stehe manchmal mit einem gewissen Unverständnis vor Menschen, also nicht Menschen, sondern Politikern wie Christian Lindner, wo ich denke, ob das jetzt sogar deiner eigenen Sache dienlich ist, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, verstehe nicht so richtig, warum du es so siehst. Und dann erwische ich mich manchmal dabei, zu glauben, dass sie es vielleicht gar nicht wirklich so meinen, sondern dass es vor allen Dingen Mittel zum Zweck ist. Ne? Also das ist, so wie du eben gesagt hast, dieses, jetzt stellen wir mal wieder einen Kohleausstieg in Frage und das ist wahrscheinlich wirklich nur, um irgendwie die Parteibasis glücklich zu machen, dass er da vielleicht gar nicht so hintersteht, sondern es einfach nur politisches Kalkül ist. Und man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man das nicht so, dass man sich da nicht zu leicht macht, sondern den Menschen schon auch noch irgendwie glaubt, was sie sagen. Und das, was du jetzt gerade genannt hast, das wäre ja ein komplettes ihm Glauben, was er sagt, ne? Dass er eben wirklich einfach hinter diesem Freiheitsgedanken so sehr steht oder die Partei auch so sehr hinter diesem Freiheitsgedanken steht, dass sie unbedingt die Technologieoffenheit über alles stellen müssen, auch manchmal über sinnvolle Entscheidungen. Und ich bin vielleicht ein bisschen zu schnell manchmal dabei, das anzuzweifeln und nur zu denken, ah, okay, was bezweckt er denn jetzt politisch damit? Also wo steckt das Kalkül? Warum sagt er sowas? Weißt du? Und ja, ich habe keine Antwort darauf.
Ja, ich glaube auch, dass er jetzt da gerade wahrscheinlich wieder versucht, eine möglichst krasse Forderung aufzustellen, um dann wieder entgegenzukommen natürlich, wenn Sachen verhandelt werden. Und Ja, das ist sozusagen, dass man eher mit maximalen Forderungen hineingeht und die Leute erstmal erschreckt, um dann einen Kompromiss zu finden, der aber dann doch eher auf der eigenen Seite liegt. Also sozusagen, je höher du ja reingehst, umso höher dann die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann doch mehr in deine Richtung bekommst, als wenn du jetzt von vornherein gleich kompromissbereit anfängst. Er ist dann vielleicht doch auch schon der abgebrühte Marktwirtschaftler, der Startup-Gründer, der weiß, wie man so etwas verhandelt.
Aber ich habe mir gedacht, das ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber wo wir jetzt so ein bisschen nicht ganz so positiv über Christian Lindner sprechen, möchte ich einfach dieses eine Lob an ihn nochmal wiederholen, das ich durchaus schon gebracht habe. Es ist ja auch schon ein paar Monate her, glaube ich, Monate her. Er hat doch irgendwann, wo ich gerade über eine Brandmauer gegen rechts sprach, er hat doch irgendwann bei einem, ich glaube, irgendeinem Bürgerdialog in weiß ich nicht mehr wo, darüber gesprochen, dass wer aus sozialpolitischen Gründen nicht zufrieden ist mit der Regierungsarbeit und deswegen darüber nachdenkt, die AfD zu wählen oder die AfD gewählt hat auch schon, dass diese Personen eigentlich aus den Gründen nicht die AfD wählen müssen, weil sie, auch wenn es ihm im Herzen wehtut, ja auch die Linke wählen könnten. Und das ist ein Satz, also ich glaube, er hat wirklich gelitten, als er ihn ausgesprochen hat, aber das ist ein Satz, für den ich ihn völlig unironisch und ganz ehrlich noch einmal groß loben möchte. Weil ich finde, wir sollten diesen Podcast unbedingt beenden mit einem Lob an Christian Lindner, weil wir jetzt so viel geschimpft haben. Ich meine, das ist doch gut, oder? Das brauchen wir. Politischer Streit, demokratischer Streit in allen Ehren, dafür ist es da. Ne? Man kann ja komplett unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie man welches Ziel genau erreicht, so solange es sich im demokratischen Bereich abspielt. Aber so ein Zusammenstehen der demokratischen Parteien gegen das, was eben antidemokratisch ist, das brauchen wir. Deswegen das mein großes Lob an Christian Lindner.
Das ist doch sehr schön. Diesem Lob kann ich mich nur anschließen, denn ich glaube auch, Herr Christian Lindner braucht jetzt im Moment sehr viel Lob. Also ich meine, stell dir vor, der sitzt dann, weiß nicht, in seinem schönen Altbau in Berlin oben auf irgendeinem Vitra-Stuhl und so weiter und hat halt nur Scheiße am Schuh überall gerade. Ne? Und da ihm einfach nochmal klar machen, okay, ja, unter Demokraten, es wird gestritten, soll man widersprechen und auch seine eigene Meinung sagen oder andere Sachen als kritisieren. Aber wenn sozusagen dass der Grundkonsens stimmt, das ist ja schon mal sehr erfreulich. Oh, und vielleicht wird er ja bald dann zum Wählen von Bündnis Sarah Wagenknecht aufrufen. Das wäre es vielleicht dann
wahrscheinlich
noch
wird er das tun.
Ihn,
das halte ich für. Du wirst als Prophet in die Geschichte eingehen, natürlich, weil wie wahrscheinlich ist es? Natürlich wird er zum Wählen des Bündnisses Sarah Wagenknecht aufrufen. Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz durch, denn es gibt ja wie jede Woche noch das hier.
Eine letzte Frage.
Die Idee dieser letzten Rubrik ist, dass du mir eine Frage stellst und dass ich dir eine Frage stelle. Es kann alles sein, es muss auch nicht politisch sein, was immer. Man kann ja immer noch entscheiden, sie nicht zu beantworten. Ich beschließe jetzt einfach mal, dass du anfängst.
Dass ich anfange und die letzte Frage stelle. Ich würde tatsächlich zu etwas nicht politischem tendieren, weil wir ja wirklich jetzt gerade sehr viel über Politik geredet haben, was man ja machen muss und das ja auch teilweise harte Themen waren, deswegen würde ich eher in Richtung etwas Persönlichen gehen. Und wie gesagt, wenn es jetzt auch zu persönlich ist, niemand muss ja antworten oder man kann sich auch so rausbullshitten, wie ich das verstanden habe. Aber mich würde interessieren, was war dir im Nachhinein mal peinlich?
Im Nachhinein erst?
Im Nachhinein, wo du dann gedacht hast, okay, jetzt so retrospektiv gesehen, das war eigentlich nicht gut, was ich da gemacht habe oder was ich da gesagt habe oder wie ich mich da verhalten habe oder ja, alles Mögliche. Irgendetwas,
also ich bin tatsächlich ganz gut, ich bin gut in peinlichen Situationen, ich bin aber meist ganz gut darin, wirklich in der Situation selber die schon peinlich zu finden. Ne? Also ich mache das dann so, ich erledige das in einem, ich leide schon währenddessen. Es gibt eine Antwort auf diese Frage. Ich habe sie, glaube ich, tatsächlich, ist es allerdings schon eine ganze Weile her, in diesem Podcast einmal schon gegeben. Aber dann, es ist leider das, was mir einfällt. Ich habe mal einem Mann gesagt, dass ich ihn liebe, ohne dass ich das wusste. Und das hat sich auch nie aufgeklärt. Es ist so, ich habe in Brüssel studiert, auf Flämisch. Und da war ein Mann, den fand ich gut. Und der fand mich auch gut. So ein bisschen zumindest. Und dann war da was und dann haben wir uns irgendwann nochmal getroffen und dann hat er mir, auch es war auch schön, er hat mir so gesagt, ja, ich finde dich schon gut, aber halt nicht zu 100%. Wo ich auch dachte, oh, das war erstaunlich ehrlich. Und dann hat er noch was Tolles gemacht und er hat gesagt, aber mein Kumpel, der findet dich ganz toll. Allgemein relativ traurige Situation. Und es war noch recht, also ich war noch relativ frisch in Brüssel und mein Flämisch, also Holländisch-Flämisch, war noch nicht so gut. Und ich wollte ihm nur sagen, so ja, also das war so eine Zwei-Wochen-Geschichte. Ne? Das war jetzt wirklich nicht, mein Herz ist gebrochen. Und ich habe nur gesagt, ja, kein Problem, so, ich sehe dich halt gerne, aber alles gut. Und die Sache ist, also die meisten Leute wissen ja, wie man ich liebe dich auf Holländisch sagt, ich hou van jou. Es gibt aber gerade im Flämischen gibt es noch ich zie u graag. Ich zie u graag heißt, ich sehe dich gerne. Ah. Und ich habe mein, ja, ich sehe dich halt gerne und ne, das habe ich leider wörtlich übersetzt. Und ich habe das auch in dem Moment, deswegen passt es so gut auf die Frage, was mir im Nachhinein peinlich war, ich habe das in dem Moment ja nicht gemerkt, ich wusste das ja einfach nicht. Und er war sehr verstört und ich weiß nicht mehr, es ist lange, lange her, ne, wirklich lange her, ich weiß nicht mehr, wie die Situation selber geendet ist, aber wir haben uns danach nicht wieder gesehen. Und irgendwann habe ich dann gelernt, wie man im Flämischen ich liebe dich sagt. Und dann dachte ich, oh fuck. dass der denkt jetzt, also ich werde in seiner Geschichte, in seinen persönlichen Geschichtsbüchern, werde ich für immer stehen als die freaky deutsche Frau, die ihm nach 2 Wochen ihre Liebe erklärt hat. Und das ist so. Und das bleibt so. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Mann heißt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Das heißt, ich werde ihn auch nie wiederfinden, weißt du?
Vielleicht hat er ja.
Ich wusste doch, wie der heißt. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Verdammt.
Vielleicht Olivier. Hat er in Belgien ja einen
er hieß
Podcast.
Olivier.
Also, Olivier.
Ja, genau. Ja, wer war? Er hieß Olivier. Wenn du das hörst, Olivier, du sprichst gar kein Deutsch, aber melde dich. Ich liebe dich nicht. Ich habe dich nie geliebt. Das wollte ich dir schon immer mal sagen. Ja, ich kenne auch seinen Nachnamen nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er beruflich, ich weiß nichts mehr über den. Ich würde ihn auch auf der Straße nicht mehr erkennen. Das heißt, ich werde es nicht, er hat es vielleicht auch vergessen, das hoffe ich, aber vielleicht wird er für immer sagen, ja, die Deutschen sind ein bisschen merkwürdig.
Aber das wäre schön, wenn du es ihm jetzt irgendwie sagen oder schreiben würdest. Stell dir mal vor, du sitzt da als Mann und dann von vor 20 Jahren kriegst du jetzt einen Brief, wo drauf steht übrigens, ich habe dich nicht geliebt. Ich wollte sagen,
ich wollte nur sagen, dass ich keine freaky Frau bin. Und der denkt, ja, das ist schon auch ein bisschen freaky. Also die Tatsache, dass ich es noch weiß, ne? Also diese wirklich nicht besonders interessante und wichtige Geschichte auch für mich hat plötzlich so eine Relevanz bekommen, dass ich es tatsächlich, ich weiß nicht genau, ich sage jetzt mal 15 bis 20 Jahre später einfach noch weiß. Naja, ich wollte dich fragen, ich komme zu meiner Frage an dich. Ich wollte dich fragen, ja. Du hast mit Valulis Daily aufgehört. Vor 5 ja. Monaten, richtig?
Ja, genau, warum? Im Juni. Wir haben mit Valulis Daily aufgehört, weil unsere Zuschauer zu alt sind. Und zwar kann ich dir das kann ich jetzt mal sagen, dass
was
wir haben
fällt denen ein?
Ja, genau. Also die Sache ist ja so, Funk, das junge Angebot von ARD und ZDF, hat ja die Zielgruppe so bis 25 und so maximal 29. Und irgendwann sind unsere Menschen halt so massiv in der Altersgruppe so 25 bis 39 stark geworden, dass man irgendwann gesagt hat, ja, okay, das ist jetzt vollkommen aus der Zielgruppe raus. Und da kann man dann jetzt, das kann man jetzt halt nicht mehr verargumentieren vor irgendwelchen Gremien oder sonst irgendwas, warum sozusagen etwas, was, wo man nachweislich sagen kann, die Menschen sind da zu alt, dass das deswegen dann gesagt wird, okay, wir müssen jetzt irgendwas Neues machen. Also wir haben jetzt so eine TikTok-Variante davon gemacht mit anderen jüngeren Gesichtern und so weiter. Aber deswegen hat per se Valulis Daily aufgehört. Und das war eine total komische oder dumme Situation, weil ich habe dann auch gedacht, so beim letzten Video, aber wir können ja einfach nicht sagen, was so der Grund ist. Und das klingt dann ja so pissig. Irgendwie auch so den Leuten gegenüber schuld seid übrigens ihr,
was
liebe
fällt
Abonnenten.
Euch ein?
Ja, was fällt
ihr seid
euch ein?
26 geworden, was
ja,
fällt euch ein?
Wirklich, da ist es doch total logisch, dass man sein YouTube-Profil nimmt und das Alter auf 20 Jahre runtersetzt. Das ist doch, muss doch wohl möglich sein. Das müsst ihr doch spüren. Und deswegen war das so ein bisschen so eine dumme Situation, wo ich auch sagen konnte, ja, ich kann jetzt nicht irgendwie den Leuten sagen, warum das so ist, weil dann klingt das ja irgendwie auch so verbittert oder irgendwie so pumpig und so weiter. Und wenn ich dann das sonst irgendwie auch so groß erzähle, dann klingt das irgendwie auch so, ob wir dann so undankbar Funk gegenüber sind. Sind wir zu alt geworden, weil es ja auch nicht der Fall ist, weil Funk ist ja super und das hat ja alles super viel Spaß gemacht und so weiter. Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn etwas aufhört und danach Leute oder die letzte Sendung so verbissen ist, wo ich mir denke, okay, du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Staffeln echt viel Spaß gehabt und jetzt kommt dann irgendwie so ein pumpiges, ja, das Alter ist schuld und der Sender will das nicht mehr. Das habe ich gedacht, das ist nicht so das, was ich machen will und deswegen habe ich mich da relativ bedeckt gehalten. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Burnout hatte oder gedacht habe, oh mein Gott, mit diesen Themen kann ich mich nicht mehr auseinandersetzen, sondern eigentlich gerade im Gegenteil, das hat eigentlich so viel Spaß gemacht gerade, aber da kommt dann halt das Controlling ins Spiel, ne?
Ja, krass. Also ich verstehe das natürlich bei sowas wie Funk, ne, die ja nun wirklich eine klare Zielgruppe haben. Insgesamt finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, so dieses ewige Ringen um die Jungen und das, also sobald das Publikum zu alt ist, ist es, also vor allen Dingen 25 bis 39,
naja,
ne? aber ich meine, klar, bei Funk ist es irgendwie verständlich, aber so, es ist, ich mag es ja am liebsten, wenn es sehr durchmischt ist, auch was Alter angeht, ne? So bei den Leuten, die zuhören und sich ja auch am Diskurs beteiligen und so. Ich finde es manchmal, in mir regt sich da sofort so ein bisschen Widerwille, weil ich irgendwie finde, so die Alten der Gesellschaft, also einerseits sind die Älteren in der Gesellschaft natürlich immer noch die Mächtigeren und das ist natürlich auch irgendwie alles nicht gut, aber so gerade so die ganz Alten, und das ist ja ab 39, die ganz Alten, sind so, die werden immer so abgetan und ins Nichts abgeschoben in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht. Also in mir regt sich da sofort so ein bisschen Unmut, aber da es Funk ist, das nun wirklich sich ja auch eine Aufgabe gestellt hat, nämlich die jungen Leute zu erreichen und eben in dem Fall auch, ne, für Politik zu, also für politische Themen zu begeistern, so, ist es natürlich, es ist verständlich. Es ist sehr, sehr schade, aber
und
es ist verständlich.
Es ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen so geschuldet, wir waren ja wirklich 7 Jahre bei Funk von Anfang an und dann hast du halt jemanden, der damals mit 22 angefangen hat, das cool fand und der ist jetzt eben kurz vor 30 und haut uns dann eben aus der Zielgruppe raus. Mein Gott, das ist so. Und also, tendenziell finde ich eben doch die Kategorisierung Alter ist so eine, das ist so ein trauriges Hilfskonstrukt eigentlich, weil ich finde es auch eher durchwachsen schön, weil manchmal, es geht ja nicht ums Alter, sondern es geht um die Einstellung oder was für ein Gefühl die Leute haben. Und wenn sich jetzt jemand unsere Themen anschaut und das toll findet, wenn wir dann eben über verrückte YouTuber geredet haben, und dann ist mir doch herzlich egal, ob der 19 oder 78 ist, solange er das gut findet. Und ist Alter halt immer so ein Ding, Alter und Quote, na gut, Quote ist noch so ein bisschen so ein anderes Ding. Also Alter ist wirklich immer, finde ich, eher dubios als Kategorie. Das haben wir, glaube ich, auch nur den damals, glaube ich, was war es, RTL, Helmut Thoma mit der Zielgruppe 14 bis 49, die sie einfach erfunden haben bei RTL, zu verdanken. Auch diese Altersfixierung, weil, mein Gott, tendenziell, ich finde dann eher die Quote oder die Anzahl von Menschen, die das sehen, vielleicht doch ganz interessant. Also erreicht man mit dieser, das, was man da gemacht wird, erreicht man damit Leute, die das gut finden und erfüllt somit seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Das hätte ich jetzt noch eher verstanden, wenn sie gesagt haben, okay, das klickt jetzt nicht. Aber es hat ja nicht, es hat ja super gut geklickt alles.
Ja, genau. Also das ist, ich hätte die logischere Konsequenz auch, also ohne jetzt irgendwie in diesen Strukturen drin zu stecken, ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber mir würde es logischer erscheinen, als Konsequenz zu sagen, das Format läuft super, erreicht aber offenbar die etwas Älteren. Dann machen wir vielleicht noch ein neues Format für die Jungen wieder, weil, ne, wir merken, das Format erreicht zwar ganz viele Menschen, aber wir wollen ja eben auch die Jungen erreichen. Nur bei Funk ist es natürlich schwierig, da hätte man es dann vielleicht irgendwie verlagern müssen, irgendwo anders hin, in einen anderen Bereich in der ARD oder weiß ich nicht. Ne? Also nur es einzustampfen, deswegen finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Gleichzeitig ist es natürlich wirklich so, ich habe jetzt eben über die Alten gesprochen, wir sind sehr differenziert in diesem Podcast, über die Alten gesprochen, aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig, in jeder Form politische Bildung zu betreiben für junge Menschen, ne? Damit eben Politik nicht was für die Alten ist, die dann eben aber auch über die Leben der jungen Menschen entscheiden und so. Das heißt, es ist total wichtig. Deswegen finde ich ja auch so Eva Schulz zum Beispiel so toll, weil die eben auch wirklich, sie hat einfach eine ganz tolle Art, junge Menschen auch wirklich anzusprechen und sehr zugänglich zu sein und sehr, also auf so eine nicht gewollte, gewollt coole Art, sondern einfach auf so eine Art, die, wenn ich ein junger Mensch wäre noch, mir, glaube ich, wirklich das Gefühl geben würde, ernst genommen zu werden, ne? so ja. mit den Menschen zu sprechen. Das finde ich ganz toll. Und das ist also quasi, diese Aussage von mir bleibt ja stehen, unabhängig davon, ob jetzt die Fernsehsendung weitergeht oder nicht. Sie wird ja trotzdem noch ganz viele tolle Sachen machen und den Podcast hoffentlich weitermachen.
So. Selbstverständlich. Und das ist ja gerade eben diese Coolness, das ist ja auf Augenhöhe und aber nicht dieses Aufgesetzte, nicht dieses irgendwie hier also dieses von oben herab oder diese Pseudo-Coolness damit, hey, setz dir mal ein Cappy auf und jetzt kannst du wieder die jungen Leute ansprechen, sondern es ist ja, hat irgendwie echt so viel mit Respekt auch zu tun für die Themen, die Leute dann interessieren. Und das sieht man so nicht bei jedem.
Genau. Und deswegen, ne, also grundsätzlich sollten natürlich möglichst alle Menschen in dieser Bevölkerung erreicht werden, aber also ein Format einzustampfen, deswegen ist schade, es wäre auch deswegen, aber auch, ne, weil der Auftrag ja wichtig ist, es gibt ja einen Grund dafür, dass dieser Auftrag an die Öffentlich-Rechtlichen erteilt wurde sozusagen. Genau, also schade, aber
Was hättest du denn gedacht, warum Valulis Daily aufgehört hat? Hattest du so eine eigene Theorie gedacht, jetzt ist er nicht mehr da?
Nee, ich habe mir keine Theorie ausgedacht vorher. Ich dachte nur, ich frage dich mal, was ich halt häufig gefragt werde, ist, ob mich das nicht zermürbt, dieses ewige mit den ja durchaus auch schweren Themen konfrontiert zu sein. Was ich lustig finde, weil wir ja eigentlich alle konfrontiert sind damit, ne? Nur ich habe es halt ein bisschen zu meinem Beruf gemacht, aber es ist anders, weil du ja sehr viel lesen musst und sehr viel anschauen musst und sehr viel recherchieren musst und zum Teil start der Abgrund halt doch auch mal zurück und so, das ist ja auch so, das hätte ich mir, wenn du mich jetzt so fragst, durchaus bei dir auch vorstellen können, wir kennen uns ja nicht, deswegen kann ich es nicht sagen, ich habe aber jetzt nicht vorher Theorien aufgestellt, warum es so ist, ich dachte nur, ich frage dich mal.
Okay, ja, nee, dann ist es ja gut, dass du gefragt hast, dann konnte ich jetzt auch mal diese bisher geheim gehaltene oder nicht groß von uns kommunizierte Grund tatsächlich geben und also den Abgrund anschauen. Ja, das kenne ich auch, wenn man die ganze Sachen dann durchliest und dann doch irgendwann am Ende des Tages denkt, mein Gott, ist das eigentlich alles schlimm, was da draußen passiert. Aber dadurch, dass man dann sozusagen eine Sendung hat oder das, was man jetzt alles, was man gesehen hat, irgendwie kanalisieren kann und bewerten kann, finde ich, ist das dann wieder so auch so ein therapeutisches Ding, dass man dann irgendwie so eine Hoffnung bekommt und darin sieht. Und auf der anderen Seite dann immer noch, wenn irgendwelche Leute sich aufregen und so weiter, das finde ich konnte ich zumindest, weil bei mir ist jetzt nicht so krass wie bei dir, aber das kann man schon irgendwie ausschalten und ausblenden tatsächlich. Und dann denke ich, ja mein Gott, wenn es diesem Menschen jetzt gerade unbedingt für ihn notwendig war, unter das Video von uns irgendwie Hasskommentare zu schreiben oder sich aufzuregen, ja wenn es ihm jetzt geholfen hat, aus therapeutischer Weise, mein Gott, dann gerne, aber was für ein armes Leben, warum macht er das gerade? Da will ich mich dann auch nicht mehr mit beschäftigen. Beziehungsweise dann nehme ich das auch nicht so ernst. Punkt.
Ich nehme das tatsächlich auch nicht so ernst, weil es ja wenig mit uns als Person zu tun hat. Ne? Ich denke mal, die kennen mich ja gar nicht. Die wissen ja gar nichts über mich letztlich. Die können mich ja gar nicht meinen. Die kennen mich ja gar nicht gut genug, um mich zu hassen. So. Also wenn jetzt jemand, der mich gut kennt, mich hassen würde, dann würde mich das, glaube ich, sehr viel mehr treffen.
Ne? Stimmt, so. Das wäre unangenehm, aber man ist ja irgendwie nur so Stellvertreter für Gebühren und irgendwie Mainstream-Medien und dann denkt man, ja okay, dann
das kennt jemand genau. Es ist Stellvertreterhass auf jeden Fall. Ja. So. Das war es schon wieder für heute von Bosettis Woche. Wenn ihr diese Folge mochtet, ihr kennt das schon, dann dürft ihr euer Lob wie immer schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr kein Lob da habt, dann müsst ihr uns auch keinen schicken. Kritik müsst ihr uns auch nicht schicken, wollen wir gar nicht. Wenn euch eine letzte Frage einfällt für nächste Woche, dann dürft ihr die auch gerne an bosettiswoche@ndr.de schicken. Und ihr dürft diesen Podcast abonnieren und ihr dürft natürlich auch andere Podcasts hören hier in der ARD-Audiothek. Zum Beispiel könnt ihr mal beim Podcast Kein Kinderwunsch reinhören. Das ist ganz interessant, denn darin spricht Verena Kleinmann, die keinen Kinderwunsch hat, aber doch ein bisschen auf die Suche sich begeben wollte mit Expertinnen, Müttern und kinderlosen Frauen, vielleicht auch mit kinderlosen Männern, das weiß ich nicht, fände ich jedenfalls auch spannend, und spricht mit denen über das Thema. Der Link zu dem Podcast in der ARD Audiothek findet ihr in den Shownotes und nächste Woche Freitag geht es weiter, dann mit HG Butzko. Vielen Dank, dass du da warst, Philipp, das war schön.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ein Podcast vom NDR, immer freitags nachmittags.